Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papstautobiografie Hoffe erscheint in 80 Ländern. Die Chance auf einen Neuanfang im Libanon und König Abdullah II. Von Jordanien empfing Kardinal Parolin. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Als Reise der Hoffnung bezeichnet Papst Franziskus im Rückblick sein eigenes Leben. An diesem Dienstag erscheint weltweit die neue Papst-Autobiografie Hoffe. Was ist das Besondere daran? Das habe ich meine Kollegin Anne Preckel gefragt.
Ja, das neue Buch ist die erste Autobiografie des Papstes im strengen Sinn. Es hat ja in der Vergangenheit Interviewbücher mit Franziskus gegeben, zum Beispiel den Band El Jesuita von Sergio Rubin und Francesca Ambrogetti. In diesem Fall aber schreibt Franziskus tatsächlich selbst. Er hat seit 2019 an dem Text gearbeitet, der jetzt fertig ist. Und er hat entschieden, die Autobiografie schon zu Lebzeiten veröffentlichen zu lassen, auch wenn das ursprünglich wohl anders geplant war. Als Grund dafür nennt er zum einen das Heilige Jahr zum Thema Hoffnung. Das Buch hat ja auch den Titel Hoffe. Und er spricht auch von Erfordernissen unserer Zeit. Also er meint wohl offensichtlich, dass Einblicke in sein Leben bereits heute schon wertvoll sind. Dass ein Papst Memoiren schreibt, das kam in der Vergangenheit schon mal vor. So hat der Renaissance-Papst Pius II., der hieß mit bürgerlichem Namen Aeneas Silvio Piccolomini, sein Leben diktiert. Und er hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Das wurde aber erst nach seinem Tod publiziert. Und vor wenigen Jahren gab es das auch auf Deutsch. Das war eine Geschichtsquelle ersten Ranges, kann man sagen.
Anne, Papst Franziskus bildet in dem Buch sein ganzes Leben ab. Oder hat er bestimmte Schwerpunkte gesetzt?
Er geht chronologisch vor. Er beginnt bei der Auswanderung seiner Großeltern väterlicherseits aus Italien und berichtet dann über seine Kindheit und Jugend in Buenos Aires, über seinen beruflichen und spirituellen Werdegang bis hin zu seinem Amt als Papst der katholischen Weltkirche. Es geht also einerseits um persönliche Erlebnisse und Begegnungen, die ihn prägten. Einige davon sind auch schon teils bekannt, aber es geht auch um große Themen wie Krieg und Frieden, Migration, Umweltschutz, Sozialpolitik, die Stellung der Frau, Sexualität, technischen Fortschritt und die Zukunft der Kirche. Dadurch, dass Franziskus chronologisch vorgeht, lässt sich nachzeichnen und verstehen, wie Jorge Mario Bergoglio selbst geprägt wurde und warum er zu dem Papst überhaupt wurde, der er heute ist.
Was hat denn die Persönlichkeit dieses Buches besonders geprägt? Gibt es da Punkte, die man nennen kann?
In erster Linie sicherlich seine eigene Familie, die Großeltern, Eltern und Geschwister. Was er in den Geschichten über seine Familie zum Beispiel stark macht, ist die Pädagogik der Freude, so nennt er das, die für seine Familie typisch war. Also trotz Schwierigkeiten wurden Humor und Hoffnung großgeschrieben und das hätten die Eltern, vor allem lobt er da seinen Vater Mario, ihm und seinen Geschwistern auch vermittelt. Und diese Haltung, die hat mit Gottvertrauen zu tun, mit Resilienz, mit Lebenskunst, die hat die Familie auch durch schwere Zeiten gebracht. Und als Papst betont Franziskus ja auch immer wieder, wie wichtig Humor und auch Selbstironie sind. Sie haben nichts mit dem Verkennen der Realität zu tun, sondern sie sind eine Lebenshaltung, die uns vorangehen lässt. Und das kommt im Zusammenhang von Freude und Glaube, ja etwa auch in Franziskus erstem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium von 2013 deutlich zum Ausdruck.
Was hat dich, Anne, noch berührt in den Passagen, die du von dem Buch bereits lesen konntest?
Berührend für mich waren etwa Erfahrungen des jungen Jorge Mario aus seiner Schulzeit in Buenos Aires, die ihn tief erschüttert haben. Also er bringt ja manche Anekdote, er berichtet aber eben auch über menschliche Schicksale. Das ist wohl typisch, also er erzählt sozusagen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, lässt uns teilhaben an Begebenheiten, die ihn tief prägten. Und da erzählt er etwa von einem begabten und gebildeten Schulfreund. Der war Sohn eines Polizisten und völlig unerwartet hat er dann die Pistole des Vaters genommen und einen Gleichaltrigen erschossen. Und Jorge Mario Bergoglio war damals Schüler und hat ihn in einer Nervenheilanstalt dann besucht, in der der Junge dann weggeschlossen wurde, also eingesperrt wurde. Und dieser Ort kam ihm vor wie ein doppeltes Gefängnis, schreibt der Papst. Und das hat ihn tief erschüttert. Und vor dem Hintergrund solcher persönlicher Erfahrungen lässt sich die Sensibilität des Papstes, denke ich, für menschliche Abgründe und auch für menschliche Widersprüche sicher auch besser verstehen. Das zeigt sich ja zum Beispiel auch in seiner besonderen Zuwendung etwa zu Häftlingen.
Soweit meine Kollegin Anne Preckel. An diesem Dienstag erscheint zeitgleich in 80 Ländern die Autobiografie des Papstes mit dem Titel Spera, übersetzt Hoffe. In Deutschland wird der Text beim Kösel Verlag publiziert. Im Vatikan verfolgt man die Umwälzungen im Nahen Osten sehr aufmerksam. Das Interesse gilt vor allem dem Libanon, der mit den Maroniten die größte katholische Ortskirche in der Region beherbergt.
Immer wieder spricht der Papst, wie schon seine Vorgänger, von einem Modell-Libanon. Gemeint ist damit das friedliche Zusammenleben ganz unterschiedlicher, auch religiös disparater Gruppen. Ghadi al-Khoury ist der neue Botschafter Beiruts beim Heiligen Stuhl. Er war vor ein paar Tagen zum ersten Mal bei der großen Neujahrsansprache von Franziskus an das diplomatische Korps dabei. Und natürlich ist ihm gleich die große Aufmerksamkeit des Vatikans für sein Land aufgefallen. Der Papst selber habe ihm sehr freundliche Worte für das libanesische Volk gesagt, so al-Khoury bei einem Besuch in unserem Radio-Vatikan-Studio. Und viele Botschafterkollegen haben mir von ihren Treffen im Staatssekretariat erzählt und mir gesagt, dass sie auf den Libanon angesprochen wurden. Sie haben mich daran erinnert, dass mein Land ein Mittelpunkt der Diplomatie ist. Das bedeutet für ihn eine wichtige Verantwortung. Der Libanon hat eine sehr schwere Zeit hinter sich. Seit 2019 befindet er sich in einer Krise, in der wir auch ein institutionelles Vakuum hatten, das die Krise noch verschärfte. Wir hatten außerdem nicht die Macht, die Probleme zu beheben. Doch nach dem Militäreinsatz Israels gegen die Hisbollah im Libanon hat sich das Kräftegleichgewicht jetzt verschoben. Nach mehr als 800 Tagen des institutionellen Vakuums gelang es den politischen Kräften in Beirut, dem Land wieder einen Staatschef zu geben. Das hatten vor allem die maronitischen Christen immer wieder gefordert, denn nach dem geltenden Proporzsystem steht ihnen der Präsidentensessel zu. Gewählt wurde Joseph Aoun, der Militärchef, ein Mann, der sich aus den Spielchen der politischen Elite in den letzten Jahren herausgehalten hat. Ich habe den Eindruck, dass die Wahl von Joseph Aoun in den letzten 3 oder 4 Jahren fast schon vorherbestimmt war. Er war die Persönlichkeit, der die Libanesen am meisten vertrauten, die für das Volk am meisten Zuversicht und Stabilität ausstrahlte. Irgendwie muss man der internationalen Diplomatie danken, vor allem aber unter anderem der Diplomatie des Vatikans, die sich unermüdlich dafür eingesetzt hat, dass es kein Vakuum für dieses Amt gab, das einem Christen zusteht und das das wichtigste Amt im Nahen Osten ist, nämlich das des Präsidenten. Al-Khoury war 11 Jahre lang Geschäftsträger an der Botschaft seines Landes in Paris. Vor seiner Berufung nach Rom arbeitete er als Direktor für politische und konsularische Angelegenheiten im Außenministerium von Beirut. Auch aus seiner Sicht hat sein Land Modellcharakter. Es gibt unter den Christen im Nahen Osten eine Auffassung, die besagt, wenn es den libanesischen Christen gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Auch für Muslime ist es wichtig, Christen im Libanon zu haben. Viele meiner Freunde sagen mir, dass der Libanon ohne Christen seinen Wert verlieren würde. Dennoch ist das jetzt kein Moment für salbungsvolle Worte. Vielleicht liegt es daran, dass die Hisbollah bis zum Militäreinsatz Israels zu mächtig geworden war, vielleicht auch daran, dass die Elite sich kaum um die Probleme des Landes kümmerte, jedenfalls hat der Libanon seit Jahren seine Hausaufgaben nicht gemacht. Darum ist er immer tiefer in eine politische, wirtschaftliche, finanzielle, soziale Krise gerutscht. Aoun kam jetzt auf Druck der USA und Saudi-Arabiens, auch der alten Mandatsmacht Frankreich, ins höchste Amt. Aber sein Einfluss ist eher beschränkt und sonderlich charismatisch wirkt der 60-Jährige auch nicht.
In seiner Antrittsrede hat der Präsident der Republik alle Dringlichkeiten detailliert beschrieben.
Technisch gesehen gibt es mehrere Baustellen, die gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Zu den dringendsten Prioritäten gehören die Stabilität im Süden des Landes und der Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Libanon, sowie der Beginn des Wiederaufbaus der völlig zerstörten Dörfer, sei es im Süden des Landes, sei es in den südlichen Vororten von Beirut oder in der Bekaa-Ebene. Gleichzeitig haben wir enorm viele andere wirtschaftliche Baustellen, außerdem die der inneren Sicherheit und die der Stärkung der Armee. Alle diese Baustellen sind wichtig. Wir sind so weit in Verzug, dass wir alles gleichzeitig bearbeiten müssen. Immerhin könnte der Umsturz im Nachbarland Syrien dem Libanon ein wenig Luft verschaffen. Viele der vor Assad in den Libanon geflüchteten Syrer denken jetzt über eine Rückkehr nach. Fürs Erste dürfte außerdem von Damaskus keine Gefahr mehr für den Libanon ausgehen. Der Botschafter Beiruts beim Heiligen Stuhl hofft auf eine neue Ära der Freiheit im Nachbarland. Was in Syrien passiert, ist ein großer Umbruch für das Land, das in den letzten 5 Jahrzehnten in der Ära Assad gelebt hat. Jetzt wird also eine neue Seite für die Menschen dort aufgeschlagen. Es ist Sache des syrischen Volkes, seine Zukunft so zu gestalten, wie es das für richtig hält. Auch wir wünschen uns ein stabiles und wohlhabendes Syrien. Ein stabiles Syrien könnte sich auf den Libanon nur positiv auswirken. Ein demokratisches Syrien würde die ganze Region in Richtung Stabilität ziehen und dafür sorgen, dass man sich mehr auf die sozialen und wirtschaftlichen Probleme konzentrieren kann, als auf die kleinen Kriege zwischen Nachbarn. Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und wir bleiben im Nahen Osten. Der jordanische König Abdullah II. Hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin empfangen. Während des Treffens betonten beide Seiten die Notwendigkeit, den israelischen Krieg im Gazastreifen zu beenden und die humanitäre Hilfe zu verstärken.
Am vergangenen Freitag empfing der König von Jordanien, Abdullah II., den Kardinalstaatssekretär des Vatikans, Pietro Parolin. Laut Mitteilungen des jordanischen Königshauses wurden während des Treffens die engen Beziehungen zwischen Jordanien und dem Vatikan angesprochen. Kardinal Parolin dankt dem König für seine anhaltende Unterstützung und Schirmherrschaft der christlichen Präsenz in Jordanien. Ein zentrales Thema des Gesprächs war der israelische Krieg im Gazastreifen. Beide betonten die dringliche Notwendigkeit, die anhaltenden Feindseligkeiten zu beenden und die humanitäre Hilfe für die betroffenen Menschen zu verstärken. Abdullah II. Lobte das Engagement von Papst Franziskus, das Leid der Menschen im Gazastreifen zu lindern und wies auf die fortgesetzten israelischen Angriffe auf islamische und christliche heilige Stätten in Jerusalem hin. Unter den Anwesenden des Treffens befand sich der lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pier Battista Piazzavalla, und Prinz Ghazi bin Muhammad, der Hauptberater des haschemitischen Herrschers für religiöse und kulturelle Angelegenheiten. Am gleichen Tag leitete Kardinal Parolin die Messe zur Weihe der neuen Kirche der Taufe Jesu am Jordan, einer Kirche, die auf einem von König Abdullah II. Gespendeten Grundstück erbaut wurde. In seiner Predigt betonte Parolin, dass seine Anwesenheit in Jordanien ein greifbares Zeichen der Nähe der gesamten Kirche zu den christlichen Gemeinschaften des Nahen Ostens sei. Er rief zudem zu einem Ende der Feindseligkeiten auf, forderte die Freilassung von Gefangenen und Geiseln und die Achtung des humanitären Rechts. Parolin appellierte an die Führer der Nationen, sich davon überzeugen zu lassen, nach Frieden und Zusammenleben zwischen den Völkern zu streben. Gewalt darf nicht unsere Zukunft bestimmen. Maximilian Seidel für Radio Vatikan.
Und wir blicken nach Deutschland. Wie wichtig ist Friedrich Merz, der christliche Glaube? Der CDU-Kanzlerkandidat ist Katholik, äußert sich aber öffentlich dazu kaum. Der Journalist Volker Riesing geht in seiner neuen Biografie über Merz unter anderem dieser Frage nach. Unser Kollege Matthias Peter vom Kölner Domradio sprach mit Riesing.
Für Friedrich Merz gilt etwas, was für viele Politiker gilt und für ihn insbesondere, dass natürlich das mediale Bild immer auch irgendwo auseinanderklafft mit der realen Person. Und für ihn insbesondere gilt, dass sich über die 30 Jahre, die er in der Politik ist, auch bestimmte Klischees und Bilder festgesetzt haben, die man nicht mehr so ganz beiseite schieben kann, die immer auch ein Fünkchen Wahrheit haben, aber sicherlich nicht die ganze Person zeigen. Und das gilt insbesondere für den persönlichen Umgang. Friedrich Merz ist im persönlichen Umgang sehr angenehm, hat gar keine Allüren, was man durchaus bei anderen Politikern schon mal feststellen kann. Das hat auch vielleicht damit zu tun, eben, dass er 10 Jahre nicht in der Politik war. Er wirkt tatsächlich manchmal so im Umgang, so wie gar nicht wie ein Politiker.
In den USA ist es ja üblich, dass Kandidaten für ein öffentliches Amt ihren Glauben offen zeigen. Also, dass wenn sie Wahlkampf machen, ganz klar ist, welche kirchliche oder christliche Richtung sie haben. In Deutschland ist das ja eher unüblich, dass man über sein religiöses Bekenntnis spricht. Merz-Vorgänger Armin Laschet aber zum Beispiel ist ja sehr katholisch geprägt und stand auch dazu. Wie offen oder verdeckt zeigt Merz seine religiöse Prägung?
Ja, das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Friedrich Merz ist gläubiger Katholik, praktizierender Katholik, aber er zeigt es nicht so. Es ist nicht so Teil seiner öffentlichen Darstellung. Und es gibt in Deutschland ja eine sehr prägende Kraft innerhalb der CDU, den politischen Katholizismus. Der hat die CDU sehr stark geprägt. Und da gibt es sozusagen eine gewisse Gruppe, die das besonders stark gemacht hat, die, sage ich mal, zwischen katholischen Akademien, zwischen Katholikentagen und Parlamenten ihre politische Wirkung auch entfaltet haben. Und dazu gehören Werner Remmers, Bernhard Vogel, Norbert Lammert. Und zu diesem Teil der CDU hat Friedrich Merz nie gehört. Das ist auch ganz klar. Eine bestimmte sozialkatholische Prägung. Aber natürlich kann man auch mit einer wirtschaftsliberalen Prägung Katholik sein.
Sie haben es schon angesprochen, prägend für eine christliche Wirtschaftspolitik ist die christliche Gesellschaftsethik, die katholische Soziallehre. Merz wird ja oft als neoliberaler Wirtschaftsfreund dargestellt. Sie schreiben aber zum Beispiel, dass er ja auch Mitglied bei der katholischen Kolbingsfamilie sei. Wie nah oder fern ist denn Merz und die katholische Soziallehre? Liegen da wirklich Welten dazwischen?
Nein, ich glaube nicht, dass da Welten dazwischen liegen, aber es liegen natürlich Akzentsetzungen dazwischen. Und es hat sich natürlich so im politischen Diskurs etwas eingeübt sozusagen, dass wenn man nicht alle Positionen des Deutschen Caritasverbandes teilt, dass man dann irgendwie nicht so richtig katholisch ist. Das bildet natürlich nicht die ganze politische Wirklichkeit ab. Also er ist aufgewachsen sozusagen im katholischen Sauerland und dazu gehörten bestimmte Sozialisationen dazu, katholische Jugend, Westdiener, vielleicht auch Kolbingsfamilie. Das heißt aber natürlich nicht, dass seine politischen Überzeugungen da eins zu eins sich ableiten lassen aus dem, was etwa der Caritasverband sagt, der Sozialbischof der Bischofskonferenz. Da gibt es sicherlich Differenzen, aber das ist sozusagen eigentlich das muss man auch als Normalität des politischen Diskurses ansehen, genauso wenig wie es natürlich, wie wir uns natürlich daran gewöhnt haben und wie das dazu politischen Geschehen dazugehört, dass es Katholikinnen und Katholiken in allen Parteien.
Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Weitere Nachrichten, Informationen und Umfragen finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.